Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Mistelbach und Schloss Aspern an der Zeier. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Folge stehen die Iberer im Mittelpunkt, deren geheimnisvolle Welt auch das Ausstellungsthema im Jahre 2026 im Mammuts-Museum Mistelbach ist. Mein heutiger Gesprächspartner ist unser wissenschaftlicher Leiter Franz Pieler. Er ist auch der Leiter des Sammlungsbereichs Urgeschichte und historische Archäologie der Landessammlung Niederösterreich. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wenn wir an die antike Welt denken, so kommen uns gleich die Römer, Griechen oder Phönizier in den Sinn. Doch blieben in deren imposanten Schatten viele weitere Kulturen lange Zeit unerforscht, so auch die der Iberer. Die Iberer lebten und besiedelten die Iberische Halbinsel etwa vom 6. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. Die Erforschung der iberischen Kultur setzte allmählich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein. Die Iberer waren kein einheitliches Volk, sondern sie setzten sich aus verschiedenen Stämmen zusammen. Sie waren auch kein eingewandertes Volk, sondern neueste Forschungen besagen, dass sie das Ergebnis einer Entwicklung, die auf lokalen Bevölkerungen und deren Kontakten mit anderen Gruppen vom Festland beruhte. Sie waren Teil der antiken Welt der Griechen und Phönizier, eingeflochten in ein Handelsnetz mit eben diesen Völkern, und das macht ihre Faszination aus. Franz, ich hätte an dich viele interessante Fragen. Gleich zu Beginn, wir zeigen in der Ausstellung Funde aus reich ausgestatteten Gräbern, wie zum Beispiel Ohrringe, Fibeln und Waffen. Lässt all das auf eine hierarchische Gesellschaft schließen, wie sie in der antiken Welt üblich waren?
Ja, denn Gräber sind ja bekanntlich der Spiegel des Lebens. Die Ausstattung von Bestattungen lässt natürlich sehr viel über den sozialen Hintergrund derjenigen Personen oder ihres Umfelds schließen. Genauso interessant ist es aber auch zu beachten, welche Bestattungen fehlen. Wenn zum Beispiel sehr arme Bestattungen fehlen oder die überhaupt keine Ausstattung, keinen Schmuck haben oder Kinder oder ähnliches, das lässt natürlich sehr, sehr viele Schlüsse zu, wie die Gesellschaft aufgebaut war. Es gab bei den Iberern, ähnlich wie bei anderen antiken Völkern, eine sehr, sehr kleine Oberschicht, dann eine Mittelschicht, könnte man sagen, aus spezialisierten Handwerkern, Händlern, Bauern und eine sehr, sehr große Unterschicht. Was allerdings offenbar fehlen dürfte, und das ist für die antike Welt sehr ungewöhnlich, sind eindeutige Hinweise auf Sklaven.
In der Ausstellung ist ein Krummschwert zu sehen. Krieger sind also in der Gesellschaft sehr wichtig. Wir finden sie oben in der Gesellschaftspyramide. Was ist über Krieger und ihre Bewaffnung bekannt?
Die Krieger haben eine sehr bedeutende Stellung in der iberischen Gesellschaft. Daher ist ihre Ausrüstung oft sehr, sehr prunkvoll. Es gibt prinzipiell mehrere Ausstattungsmuster oder Bewaffnungsschemen sozusagen. Das eine wäre mit dem Krummschwert und einem kleinen Schild. Das Krummschwert, das hast du ja schon angesprochen, das wurde mit einem lateinischen Ausdruck als Falcata bezeichnet oder im Griechischen als Macheira, was so viel heißt wie großes Messer. Die waren also nach vor gekrümmt und hatten eine konkave Schneide, waren also sehr, sehr durchschlagskräftig. Dazu gab es dann auch verschiedene Speere und Lanzen, wobei das bekannteste und typisch spanische eine Version war, die nicht nur eine eiserne Spitze, sondern auch einen eisernen Schaft hatte, die als Soliferum bezeichnet werden. Das heißt, die bestanden vollständig aus Eisen, waren als Wurfspieße gedacht und waren natürlich durch ihr Gewicht sehr, sehr durchschlagskräftig. Ein anderes Ausstattungsmuster besteht aus Langschwertern, die als Gladius Hispaniensis von den Römern bezeichnet wurden. Und die Römer waren so begeistert und so überzeugt von der Qualität dieser Waffen, dass sie sie selbst für Religionen übernommen haben. Und das ist sozusagen auch die Wurzel des römischen Legionärsschwertes, des Gladius Hispaniensis. Genauso wie Dolch übrigens, der Pugio, der auch spanische Wurzeln hat. Und diese Leute, also die mit diesen Langschwertern, mit den geraden Schwertern bewaffnet waren, die hatten noch einen anderen Schildtyp, der nämlich fast wie ein keltischer Schild aussieht. Und das dürfte ein Einfluss aus innerspanischen Gebieten sein, eben von den Keltiberern.
Archäologische Funde zeigen uns, wie diese Menschen gelebt haben. Was ist über ihre Siedlungsweise bekannt? Waren es überwiegend Städte oder dörfliche Siedlungen? Was hat es mit den Höhensiedlungen auf sich? Wie kann ich mir ein Haus vorstellen und welche Baumaterialien fanden Verwendung? Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Also ganz typisch sind bei den Iberern Höhensiedlungen, die es natürlich in unterschiedlichen Größen gibt. Das heißt, es gibt wirklich große Städte wie Ullastret zum Beispiel oder auch natürlich kleinere Plätze. Prinzipiell gibt es da verschiedene Arten, wie diese Anlagen konzipiert waren. Es gibt einerseits runde bis ovale Anlagen mit einer Umfassungsmauer, wo dann die Gebäude innen quasi wie Tortenecken radial angeordnet waren, oder auch etwas größere Anlagen, die bisweilen noch unregelmäßigen Umriss hatten, die auf Terrassen angelegt waren, wo dann die Terrassenmauern sozusagen die Außenmauer dieser Häuserblöcke bilden, wo dann die Häuser innen dann sehr verschachtelt angeordnet sind. Es gibt auch größere Siedlungen, eben auch Ullastret wäre so ein Beispiel, wo es einzelne Häuserblöcke mit recht winkelig angeordneten Straßenrastern gibt, wo also die Gebäude mehr oder minder wie Inseln im Inneren der Siedlung liegen. Die Häuser selber waren entweder aus Lehmziegeln oder Stein gebaut, wobei die Dächer natürlich aus Holz und aus Riedgras, also mit Schilf gedeckt waren.
Was wissen wir eigentlich über Landwirtschaft und Handwerk? Wovon lebten die Menschen?
Die Landwirtschaft war natürlich ein ganz wichtiges Spektrum des Lebens. Wir wissen aus archäologischen Funden, dass man Weizen, Gerste, Hirse und auch etwas Hafer angebaut hat. Wobei das einerseits natürlich für Brotgetreide war, aber natürlich auch zum Bierbrauen verwendet wurde. Wir kennen dann auch Funde von Linsen, Bohnen, Erbsen, auch Futterwicke sogar, also wo die Körner so ähnlich wie kleine Erbsen verwendet worden sind. Und dazu Haselnüsse, Eicheln, Feigen gab es ja auch, Zwetschgen und Mandeln. Im Süden hat man dann außerdem noch Äpfel geerntet, zumindest, oder ob man jetzt wirklich eigene Plantagen angelegt hat, ist fraglich. Verwendet hat man sie allerdings, und auch Granatäpfel. Ja, zu diesen einheimischen Feldfrüchten kommen dann natürlich auch noch neue Dinge dazu, die also von den Griechen und von den Phönikern eingeführt wurden. Und ganz bekannt sind da natürlich Wein und Oliven, die man heute also mit Spanien auf jeden Fall verbinden würde, die tatsächlich aber erst durch den Außenhandel, durch den Seehandel tatsächlich in Spanien bekannt geworden sind. Von den Haustieren waren also vor allem Schaf und Ziege, Rind und in geringerem Ausmaß auch das Schwein üblich. Hühner waren sehr, sehr selten. Also die Eier und Hühnerfleisch, das galten tatsächlich als großer Luxus. Zum Handwerk kann man sagen, dass es da also vor allem das Metallhandwerk natürlich große Bedeutung gehabt hat und auf sehr, sehr hohem technischen Niveau durchgeführt wurde. Auch die Keramikproduktion auf schnell rotierenden Drehscheiben war also sehr, sehr weit entwickelt und sicherlich auch inspiriert durch den Fernhandel, also mit den Griechen und den Phönikern.
In der Ausstellung zeigen wir die berühmte Frauendarstellung der Dame von Elche. Diese Steinbüste zeigt eine reich geschmückte Frau mit originellen Haarlocken und übergroßen schneckenförmigen Seitenteilen. Diese Darstellung diente wahrscheinlich als Vorbild für die Prinzessin Leia in den berühmten Star Wars-Filmen. Kann man aufgrund dieses Fundes auf die Trachtausstattung und Kleidung der iberischen Frau schließen? Und was ist über die Stellung der Frau in der Gesellschaft bekannt?
Ja, also die Dame von Elche und ähnliche Figuren, die zeigen natürlich ganz realistisch die Ausstattung von Frauen oder von Damen der Oberschicht. Das ist natürlich nicht typisch für jetzt für alle iberischen Frauen, weil die wurden einfach auch nicht abgebildet. Eben diese reichen Glasperlen-Colliers, die sie tragt, die sind phönikischen Ursprungs zum Beispiel. Also die hatte natürlich auch nicht jeder Zugang dazu. Zur Stellung der Frau in der iberischen Gesellschaft haben wir nur sehr, sehr wenig Informationen. Es gibt also griechische Autoren, den Polybios zum Beispiel, der so en passant ein bisschen was berichtet, aber generell kommen da die Frauen eigentlich nur vor im Zusammenhang als Kriegsopfer, als Opfer von Gewalt oder auch im Zuge von Eheverträgen, wo die also erwähnt werden. Das heißt, man kann durchaus annehmen, dass so die durchschnittliche Mittelschicht, Unterschicht, Frau eine ähnliche Stellung hatte wie in der griechischen Gesellschaft, wo sie de facto keine Funktion in der Öffentlichkeit hatte und auch nicht alleine in die Öffentlichkeit gehen durfte. Frauen der Oberschicht waren da sicherlich besser gestellt. Da wissen wir von Darstellungen auch, dass die offenbar Funktionen bei Ritualen, bei religiösen Handlungen hatten, mit Gesang, mit Tanz und auch möglicherweise tatsächlich weltliche Befugnisse auch hatten, im Sinne, dass sie also möglicherweise Macht hatten und sie auch möglicherweise ausüben durften.
Die Iberer kannten die Schrift schon sehr früh. Wir zeigen in der Ausstellung Grabstelen mit Inschriften sowie auch Bleitäfelchen. Wir wissen auch, dass das phönizische Alphabet die Grundlage der iberischen Schrift bildete. Trotzdem bleiben uns Schrift und Sprache im Wesentlichen unverständlich. Warum ist das so?
Naja, man darf nicht vergessen, dass die iberische Sprache seit über 2000 Jahren ausgestorben ist. Und sie war also ist mit keiner heutigen Sprache wirklich so eng verwandt, dass man leicht Analogien finden könnte. Am ehesten zeigen sich noch Ähnlichkeiten mit dem heutigen Katalonischen. Jedoch ist es eben schwierig, da wirklich Bedeutung zu finden. Am ehesten geht das noch mit Eigennamen, zum Beispiel mit Zahlwörtern. Da gibt es zum Beispiel das Wort für 10 ist offenbar Abar, was mit Hamar im Katalonischen verwandt sein dürfte. Das heißt, man kann sich über diese Analogien nähern an diese Bedeutungsinhalte des Iberischen. Allerdings wirklich komplizierte Zusammenhänge, die in den Texten sicherlich enthalten sind, die sind uns verschlossen.
Der Schatz von Tevisa gehört zu den bedeutendsten Funden der iberischen Kultur. Dieser Hortfund, bestehend aus reichlich verzierten Tafelgeschirr und Schmuck, wurde aus hochwertigem Silber gefertigt. Und dieses Silber stammte aus den Bodenschätzen der iberischen Halbinsel. Wie wichtig waren diese Silberlagerstätten in der antiken Welt?
Generell waren die Bodenschätze der iberischen Halbinsel sehr, sehr wichtig für die gesamte antike Welt. Auch die Iberer haben das Silber natürlich bereits abgebaut in Bergwerken und haben also selbst im 6. Jahrhundert schon begonnen, eine eigene Währung oder ein Wertsystem basierend auf Silber aufzubauen, wobei das noch keine geprägten Münzen waren, sondern in erster Linie so kleine Silberbarren, die quasi über das Gewicht den entsprechenden Wert gehabt haben. Man hat dann relativ bald unter dem Einfluss der Griechen und Phöniker begonnen, auch Münzen zu prägen. Allerdings ist die spanische Halbinsel ja sehr schnell, also spätestens im 3. Jahrhundert, zum Zankapfel zwischen Rom und Karthago geworden. Und da waren natürlich diese Bodenschätze, die Silberminen, ganz ein wesentlicher Faktor.
Nochmal zurück zu den Mustern, Motiven und Symbolen, die auf den einzelnen Stücken des Silberschatzes zu sehen sind. Was kannst du uns über die Ikonografie des Schatzes erzählen?
Ja, also die zentrale Figur auf dieser Silberschale ist ein Wolfskopf und der Wolf taucht in der iberischen Ikonografie sehr häufig auf und hat also die Bedeutung Gefahr, Tod, ist ein Fabelwesen, der auch für den Untergang steht, für die Bedrohung. Also das dürfte als ein sehr wirkmächtiges Symbol gegolten haben. Darüber hinaus gibt es also diverse andere Fabelwesen wie Greife oder Kentauren, die natürlich mit unterschiedlichsten Eigenschaften versehen sind, die aber auch zeigen, dass es hier einen offenbar sehr engen Austausch mit der restlichen antiken Welt, vor allem mit den Griechen, gegeben hat. Die Kentauren und die Greifen zeigen, dass man also hier auch sehr viele Annäherungen an die griechische Mythologie, an die Welt der Griechen und dann die generell antiken Vorstellungen genommen hat, gefunden hat, was man auch bei den Göttern sieht, dass man hier versucht hat, das zu assimilieren, dass man also durch ähnliche Zuständigkeiten einzelner Gottheiten darauf schließen kann, dass also bestimmte Gottheiten oder Zuständigkeiten bei den Iberern, ähnlich zum Beispiel der Demeter waren, die also für Ackerbau, Fruchtbarkeit, Feldfrüchte zuständig war, oder die Göttin Bes, die also bei den Phönikern verehrt wurde, die also zum Beispiel für das Herdfeuer, für das Heim und Haus und Herd sozusagen zuständig war.
Die Iberer stellten, ähnlich wie die Kelten, die abgetrennten Köpfe ihrer besiegten Feinde zur Schau. So wurden zum Beispiel in der Stadt Ullastret solche Schädel am Hauseingang zusammen mit erbeuteten und unbrauchbar gemachteten Waffen als Kriegstrophäen ausgestellt. In unserer Ausstellung sind menschliche Schädel mit einem Nagel zu sehen. Welche Vorstellungen sind damit verbunden? Und welche Bedeutung hat der Nagel? Ist er einfach nur eine Befestigung? Oder ist er vielleicht ein Symbol für Macht? Oder hat er eine rituelle Bedeutung?
Ja, also die Kopfjagd und das Zuschaustellen von Trophäenköpfen ist etwas, das uns in Alteuropa in der Eisenzeit immer wieder begegnet, vor allem bei den Kelten. Und bei den Iberern könnte diese Sitte eben auch über die Kelt-Iberer gekommen sein. Und man kann also annehmen, oder bei den Kelten scheint es so zu sein, dass man angenommen hat, dass der Kopf der Sitz der Seele wäre. Und dadurch, dass man einem besiegten Feind den Kopf sozusagen abschlägt, ist es mehr oder minder eine Inbesitznahme. Und das Aufnageln und Zuschaustellen ist natürlich ein doch etwas vielleicht grimmiger, aber doch ein Überlegenheitsgestus, dass man zeigt, also man hat diesen Feind überwunden und kann ihn zur Schau stellen. Der Nagel ist natürlich in erster Linie ein Befestigungsinstrument, aber natürlich auch bei Waffen, die so aufgenagelt wurden, ist es ein Mittel, die Waffe oder auch den Menschen, den überwundenen Feind unschädlich zu machen.
Danke, Franz, für das Gespräch und die wirklich sehr interessanten Ausführungen. Wenn ihr neugierig geworden seid, stattet der Ausstellung im Mammutsmuseum Mistelbach einen Besuch ab. Alle Infos zu eurem Besuch auf www.mammuts.at.